Anstoß, der Fußball-Podcast.
Was haben wir gefeiert, ne? Was haben wir gefeiert? Was war das für eine Party? Der 80. Geburtstag von Udo Lindenberg.
Ja, Richard, also hier ist die Nachtigall, hier ist Udo, hier aus dem Podcast Keller. Heute hier, großes Saisonfinale, und so habe ich die goldene Kugel im Halse, ein bisschen mit Eierlikörchen geölt und so, ja. Und dann werden wir heute nochmal auf die Saison Furioso, ja, wie die Fans des MSV Duisburg sagen in der dritten Liga, ja, Aufstieg verpasst, Pfostentreffer und so, ja, werden wir nochmal zurückblicken und natürlich auch noch auf 34 Spieltage, am Ende Trauertränen aus dem Hotel Atlantico und so, ja, für den Stadtteilclub St. Pauli, geht leider runter, aber in Hamburg sagt man Tschüss, wie Heidi Kabel eins gesungen hat, ja, das heißt auf Wiedersehen und so. Und ist Fabian eigentlich auch da?
Ja, ich bin auch da. Und Udo Lindenberg, 80 Jahre alt, damit ist der Ton gesetzt. Man könnte natürlich auch fragen, was ist der Unterschied zwischen Sarah Engels und dem VfL Wolfsburg? Beide werden Drittletzter, aber sie darf nicht gegen Paderborn spielen.
So viel Energie noch an diesem späten Sonntagabend. Es ist wieder Sonntag. Ja, kommen wir denn immer jetzt am Sonntag? Erscheinen wir immer sonntags? In der vergangenen Woche hatte das damit zu tun, dass ich ja, man sieht es, glaube ich, meinem Teint an, die letzten Tage auf Langeoog verbracht habe.
Du bist die rote Laterne, rote Laterne.
Ja, ich trage sie im Gesicht, wirklich.
Du bist die rote Laterne.
So ist das halt, wenn in der Wetter-App steht 11 Grad und Dauerregen und man ohne Sonnencreme auf die Insel fährt, gibt da ja auch keine Sonnencreme zu kaufen, ne? Und man sich dann einfach nicht eincremt und dann auch die Küstensonne voll in sein Gesicht frontal raufscheinen lässt. So ist es mir ergangen, war trotzdem schön. Ja, und jetzt sind wir ja Sonntag hier, es ist der 17. Mai, der Tag nach dem letzten Bundesligaspieltag oder der Tag des letzten Zweitligaspieltags. Fabian Wittger ist rausgefahren hier in meinem Podcast-Keller, ja. Weil
mit der Andrea Doria bin ich rausgesegelt und so.
Oder mit seinem E-Scooter.
Ja, und so, ja.
Vielleicht ist er auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen, das wirst du vielleicht nachher noch auflösen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, wie du hier erschienen bist. Auf jeden Fall bist du morgen beruflich so stark eingebunden, dass wir gesagt haben, hey, das hat letzte Woche so gut geklappt, wir machen das nochmal. Aber wir sitzen uns gegenüber, weil ich natürlich dem Anlass angemessen voll aufgefahren habe. Es gibt Salzbrezeln und Walnüsse aus dem Frühstücksschrank, die ich sonst immer morgens in mein Müsli packe und stilles Wasser mit und ohne Kohlensäure. Fabian hat sich für die sprudelnde Variante entschieden und ich übrigens auch.
Da habe ich noch mal ganz kurz eine Frage. Kann es stilles Wasser mit und ohne Kohlensäure geben?
Nein, stilles Wasser ist immer ohne Kohlensäure und das andere Wasser ist mit Kohlensäure. Falls ich das eben falsch gesagt habe, dann war es ein Versprecher, den ich bitte zu entschuldigen. Ich habe übrigens auch in der vergangenen Folge einen Versprecher gehabt. Ich habe immer von Harald Pistorius gesprochen. Ne?
Stimmt, du wolltest eigentlich Oscar sagen, ne? Oscar Pistorius.
An der Bremer Brücke, weil ich wollte eigentlich Oscar sagen. Nee, Harald Pistorius gibt es wirklich. Das ist tatsächlich der Bruder des Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius, der wiederum seit Ewigkeiten großer VfL Osnabrück-Fan ist. Und Harald Pistorius ist ein ehemaliger Sportjournalist, der war mal Sportchef der NOZ, der Neuen Osnabrücker Zeitung, und den kenne ich tatsächlich, deswegen komme ich mit Boris und Harald manchmal ein bisschen durcheinander. Das ist mir in der vergangenen Woche passiert, sorry dafür.
Harald, Oskar und Boris haben auf jeden Fall mehr Tor in ihren Nachnamen, als der FC St. Pauli am vergangenen Spieltag geschossen hat oder beziehungsweise die er vor allen Dingen auch gebraucht hätte. Apropos gebraucht, es ist ja natürlich auch ein bisschen ein gebrauchtes Wochenende für dich und es tut mir wirklich leid, ich habe dir ein kleines Geschenk mitgebracht und das möchte ich dir, ich überreiche dir das mal ganz
hier. Ich habe das mal. Jetzt holt er hier Chips raus. Nee, es ist eine Packung Taschentücher. Tempo-Taschentücher. Vielen, vielen Dank.
Ich möchte sagen, als
ganz warm noch, weil sie aus deiner Tasche kommt.
Als du weißt, so eine warme Hand gibt besser als eine kalte. Aber in jedem Fall möchte ich natürlich sagen, im Klang, im Sprachklang der Borussia Dortmund-Fans, wir hätten euch fast vermisst. Also aus der Sicht eines Holstein-Kiel-Sympathisanten, welcome back. Und deswegen packe ich natürlich auch auf die Anschluss-Playlist The Circle of Life von Elton John. Das ist The Wheel of Fortune, ne?
Von mir gibt's Those Were These Days von Mary Hopkin. Das war der dritte Song, der gestern am Millantor lief, nach dem feststehenden Abstieg des FC St. Pauli. Erst kam You'll Never Walk Alone, dann kam Das hier ist Fußball von Thees Uhlmann. Die sind schon auf der Playlist beide. Deswegen kommt jetzt von Mary Hopkin Those Were These Days.
Ich möchte aber trotzdem an dieser Stelle auch nochmal sagen, und wir haben ja gerade eben auch eingangs, als ich hier hineingegangen bin in dein Reich, in Richtung Podcast-Keller, hier runter in die heiligen Hallen, auch nochmal, wir haben ja drüber gesprochen. Ich meine, es ist ja wirklich nicht so witzig, weil es hat sich natürlich angebahnt und trotzdem dieses Gefühl, wenn es dann eben vollzogen ist, wenn der Abpfiff erklingt, dann ist das schon auch nochmal so ein bisschen leere. Also jetzt mal eine ganz ernste Frage, wie geht's dir damit? Du warst ja gestern als Reporter für die ARD, also für die Sportschau, da am Start.
Ach, ich hätte mir natürlich einen anderen Ausgang gewünscht, aber ich finde, es hat sich relativ früh abgezeichnet, dass das Spiel dann in die Richtung des VfL Wolfsburg sich entwickeln würde, so war es dann ja auch. Wir gehen da bestimmt gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, aber das war ein völlig verdienter Abstieg des FC St. Pauli. Der VfL Wolfsburg hat zumindest diese Partie gestern am Millerntor hochverdient gewonnen und trifft jetzt in der Relegation auf den SC Paderborn. Losing my religion. R.E.M. waren das, ne? Genau. Ja. Bad Religion, auch eine geile Band, Punk-Band. Von der haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Songs auf der Spotify-Liste. Aber von mir gibt's, wie gesagt, Mary Hopkin. Those Were The Days heißt der Song. Those Were The Days. Aber ich will dich mal noch mit in den Mittelteil der Woche nehmen. Ich war, wie gesagt, auf Langeoog, ne? Und ich habe natürlich während des Urlaubs dann auch viel Zeit, über Dinge nachzudenken. Und natürlich war so der Samstag, 15:30, letzter Spieltag, das auf jeden Fall entscheidende Spiel, das möglicherweise können wir streichen, das Spiel zwischen St. Pauli und Wolfsburg, auch schon so fern am Horizont in meiner geistigen Wahrnehmung vorhanden.
Und am Horizont immer weiter.
Genau darauf wollte ich hinaus. Es gibt heute ganz viele Udo-Anspielungen, übrigens auch von mir. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, er ist tatsächlich 80 geworden. Ja. Wahnsinn. Ganz Hamburg feiert. Wir haben quasi gar nicht geschlafen. Wir haben die ganze Nacht durchgefeiert. Was sage ich? Auch den ganzen Sonntag durchgefeiert. Daydrinking seit 9 Uhr morgens. Aber nein.
Mit 80 auf der Überholspur ist ja normalerweise eigentlich nur das Motto, wenn die Niederlande mit dem Campervan auf den deutschen Autobahnen auf der linken Spur unterwegs ist. Aber okay, ich habe dich unterbrochen. Okay, ja, sorry.
Ich habe schon sehr oft irgendwie an das Spiel gedacht. Ich bin im Urlaub, da hat man ja normalerweise seinen besten, seinen erholsamsten, seinen tiefsten Schlaf, regelmäßig so zwischen 5:30, 6 aufgewacht. Jetzt denkst du, okay, in meinem Alter müssen Männer halt mal aus Klo. Nee, ich lag da. Wir haben mit offenem Fenster geschlafen. Vielleicht lag es auch an dem Vogelgezwitschere, an den Möwen. Aber das finde ich ehrlich gesagt ganz schön. Das ist so eine Geräuschkulisse, die finde ich ganz angenehm, wenn die so im Hintergrund vorhanden ist. Ich bin wirklich aus unerklärlichen Gründen 3-mal so zwischen 5:30, 6 aufgewacht, obwohl es noch gar nicht an der Zeit war aufzustehen. Und mein erster Gedanke war jeweils St. Pauli gegen Wolfsburg. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das irgendwie was Besonderes war. Ich habe da automatisch dran gedacht. Oftmals denkt man ja auch an den letzten Gedanken vor dem Einschlafen, dann morgens beim Aufwachen. Vielleicht habe ich auch zuletzt vorm Einschlafen an St. Pauli gegen Wolfsburg gedacht. Aber das hat mir signalisiert, dass da irgendwas Besonderes am Ende der Woche, am vorletzten Tag der Woche noch auf mich zukommt. So war es dann ja auch, nur halt mit einem anderen Spielausgang, den ich mir erhofft hätte.
Ja, ich kann das bestätigen, was unsere Anstoßhörerin Brigitte auch nochmal geschrieben hat über Instagram, Anstoß-Podcast. Sie hat gesagt, es war so schön, dich in der großen Konferenz zu hören, und ich kann das nur bestätigen. Ich war am vergangenen Samstag Danke. Auf einem Dreh und ich hatte dann auch Kopfhörer drin und habe das dann gehört und verfolgt, weil also bei uns im Drehmobil, da lief irgendwie so Oldschool Hip-Hop, und ich habe mir dann eben meine AirPods reingemacht und dich auch gehört, und ja, ich habe mit dir mitgefiebert und gleichzeitig dir natürlich auch gerne zugehört.
Oldschool Hip-Hop ist aber auch ganz gut, ne? Aber kannst du denn nicht sagen, weil du bist ja quasi der Chef des Kamerateams, hey, hier läuft das, was ich möchte, mach mal sofort Fußball an. Wäre möglich gewesen.
Bei mir ist das ja, trotz meines Erfolgs bin ich immer Mensch geblieben. Das ist ja das Schöne an mir.
Ja, das ist bei mir leider anders.
Ja. Ja. Aber ja, ich kenne das und weiß, was du meinst. Auf der einen Seite ist das natürlich total gut, weil das einen fokussiert. Ich erlebe das aber auch so, ich kenne das auch, dass man ja teilweise dann auch vor entsprechenden Ereignissen auch gar nicht so richtig gut schläft. Ich kann mich da auch an Ereignisse, an Events erinnern oder an Reportagen, an Spiele, die ich begleiten durfte. Und ich finde, man liefert dann am nächsten Tag auch richtig gut ab. Aber danach, wenn es dann wirklich vorbei ist, dann ist man so richtig, dann ist man wie so eine Hüpfburg, nachdem die Kinder von den Eltern abgeholt wurden und man dann diese Luft da rauslässt, dann fällt man so in sich zusammen und ist so einfach so, so leer. Und hat auch gar nicht, ich hatte dich ja auch gefragt, heute glaube ich, na, bist du wieder nüchtern? Man hat auch gar nicht Bock, irgendwie jetzt nochmal loszugehen oder sich einen reinzustellen oder so, sondern man ist einfach nur so, ja, man packt dann da seine Fineliner, seine Textmarker wieder in seine Federtasche, zieht den Stecker aus der Steckdose, klappt das Notebook zu und dann geht man wie so ein Realschullehrer vor der Sommerpause schlurfenderweise nach Hause.
Ja, ich wollte ja als Relegationslehrer gehen, aber ich war am Ende dann vielleicht doch nur der Religionslehrer. Ich habe um 19.30 Uhr ungefähr das Millantor-Stadion verlassen. Ich musste noch einen Nachbericht machen. Und dann bin ich nach Hause geradelt, hatte auch keine Lust noch irgendwie in die Kneipe einzukehren, habe nichts getrunken, war zu Hause, aber habe mir dann nochmal die volle Dröhnung gegeben, das aktuelle Sportstudio um 22.30 Uhr geguckt, natürlich auch mit all den anderen Entscheidungen. Julian Nagelsmann war da, sehr interessanter Auftritt, ein Comeback von Manuel Neuer, taucht weit hinten am Horizont auf, gar nicht mehr so weit entfernt, können wir auch noch drüber reden, werden wir ganz sicher noch drüber reden in dieser Podcast-Folge. Ja, und dann habe ich, wie das oft so ist, irgendwie bei Instagram mich da in diesen Algorithmus reinsaugen lassen, habe mir ganz viele Videos von irgendwelchen St. Pauli-Fanzines angeguckt und habe viel nachgelesen, bild.de, ndr.de, mopo.de, abendblatt.de, irgendwie alles aufgesaugt, was ging. Das ging dann heute Morgen teilweise noch so weiter. Habe mir dann auch vor der Folge nochmal das komplette Interview mit St. Paulis Präsidenten Oke Göttlich, der war heute bei NDR 90,3 zu Gast, angehört. Da ging es dann auch um die ja jetzt anstehenden Entscheidungen, die da getroffen werden, die Zukunft von Trainer Alexander Blessin und auch um Fragen wie, ja, warum hat sich denn St. Pauli nicht verstärkt jetzt, weil der Mangel an Offensivqualität ist ja offensichtlich bei nur 29 Saisontoren. Interessanter Satz von ihm übrigens dazu. Es gab ja auch 29 Millionen Euro Einnahmen, weil St. Pauli ja eine Genossenschaft gebildet hat und er hat gesagt, ja, wir investieren in die Infrastruktur, Trainingsplätze, Nachwuchsleistungszentrum. Was bringt das, wenn wir für 15 Millionen Euro einen Stürmer kaufen, der reißt sich dann das Kreuzband, dann haben wir das Geld vernichtet. Das wollen wir nicht so. Ist auch irgendwie ein Argument, mit dem ich ehrlich gesagt auch was anfangen kann.
Ja, du kannst alle Argumente wie so eine Schiffsschaukel natürlich immer hin und her fahren lassen, aber man könnte natürlich auch das Gegenargument Guido Burgstaller bringen und sagen so, ja, aber man hat ja vielleicht damals kein großes finanzielles Risiko auf sich genommen, aber man wusste natürlich auch, klar, der ist auch verletzungsanfällig, der bekommt ja auch noch mal Geld beim FC St. Pauli. Das heißt, wenn er denn fit ist, das sind diese, sag ich mal, Victor Boniface-Spieler, wenn sie fit sind, dann können sie den Unterschied machen. Aber sie haben auch eine hohe Verletzungsanfälligkeit, obgleich ihres Alters oder bei Victor Boniface, obgleich ihrer verletzten Historie. Und ich denke mir auf der anderen Seite, kann das natürlich so ein bisschen aus Holstein-Kiel nachempfinden, ähnliches Problem, Stürmerproblematik im Laufe der ganzen Saison immer wieder vor Augen gewesen, immer wieder da gewesen. Im Hintergrund baust du oder planst du da ein neues Stadion zu bauen für dann 2030. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, was bringt es dir, wenn du dieses Stadion dann fertig hast? Was bringt es, um wieder zurückzukommen, dem FC St. Pauli, diese, wie sagt man so schön, in Steine zu investieren, diese Infrastruktur zu haben, wenn du dann aber, ja, möglicherweise vielleicht auch wie Holstein Kiel in der kommenden Saison in der zweiten Liga gegen Abstieg spielst?
Ja, positiv denken, das Risiko muss man irgendwie eingehen, ne? Aber wir können ja vielleicht nochmal an den Tag gestern ranzoomen.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, lass uns mal wirklich so reingehen, was du auch so an Emotionen mitbekommen hast. Oder vielleicht ja auch, wir können noch dichter anfangen. Was hast du gedacht, beziehungsweise ich habe es ja in der Konferenz auch gehört, was hast du aber auch gedacht, wie viel Sinnbild steckt in diesem Torabschluss von, war das Cissé, der aus 2,5 Metern, aus 2 Metern...
Andreas Utonji.
Utonji war das, ja. Genau. Den Ball nicht über die Linie bekommt.
So eine Szene gab es schon mal mit ihm vor Monaten in einem anderen Spiel. Ich weiß nicht mehr genau, gegen welchen Gegner es war. Also Martin Kaas hat sich da super durchgesetzt, auf der rechten Seite spielt Utonji frei. Der steht 3 Meter vorm Tor und kriegt den Ball nicht sauber verarbeitet, bekommt seine Füße nicht sortiert, muss den Ball nur ins leere Tor schieben. Am Ende kommt ein kläglicher Abschlussball heraus. Die Riesenausgleichschance für St. Pauli. Es wäre das 1:1 gewesen, vertan. Der blieb dann zur Pause auch in der Kabine. Und wir bekommen dann ja auf unserem Monitor, der vor uns auf dem Reporterplatz steht, auch die Originalbilder, die man in der Sky-Übertragung in der Einzeloption sehen kann, eingespielt. Und da saß dann Utonji Anfang der zweiten Halbzeit wie ein Häufchen elend. Ja. auf der Bank. Abdoulaye Cissé kam dann für ihn rein, hat dann tatsächlich zum dritten Mal in Folge getroffen. Ausgleichstor, das Müllerntor, das ich als sehr energetisch geladen, sehr stimmungsvoll empfunden habe an diesem Nachmittag, wurde dann richtig laut und dann wurde es immer lauter und immer lauter und immer lauter. Ja, und dann hat der VfL Wolfsburg halt geantwortet und die Qualität dieser Mannschaft, wir reden von einem Kaderwert, der liegt irgendwie bei 246 Millionen Euro, ist ungefähr viermal so hoch wie der Kaderwert des FC St. Pauli. Noch eine Zahl, die habe ich gestern auch mal untergebracht, VW investiert als 100%iger Anteilseigner, als Mutterkonzern des VfL Wolfsburg jährlich 70 bis 80 Millionen Euro in die Mannschaft. St. Pauli bekommt von seinem Hauptsponsor Kongstar 2,5 Millionen Euro und das hat man dann auf dem Spielfeld gestern auch gesehen. Christian Eriksen hat für mich ein überragendes Spiel gemacht. Der tritt, und das ist mir schon vor Wochen aufgefallen, als ich dann auch mal Wolfsburger Heimspiele gegen den HSV und gegen Werder Bremen beispielsweise gesehen habe, der tritt sehr gefährliche Ecken, die kommen alle sehr scharf in den 5-Meter-Raum, direkt vors Tor, die Torhüter werden geblockt, es werden Sperren gestellt, es werden St. Pauli-Spieler dann in Richtung des Torhüters geschoben, dass Nicolas Vasi große Probleme hatte, bei zwei Toren dann da seinen 5-Meter-Raum zu kontrollieren. Das eine war das 1-0 von Koulirakis, das andere war das Eigentor, da gab es dann ja auch noch den Videobeweis. Ich würde mal sagen, Vasi hat sich ja aufgeregt, um sicherlich auch von seinen Schwächen abzulenken in dieser Szene. Es hätte jeden zweiten Schiedsrichter gegeben, oder bestimmt jeder zweite Schiedsrichter hätte wahrscheinlich gesagt, war ein Foul, wir nehmen das Tor zurück, aber ich konnte dann auch die Entscheidung von Daniel Siebert nachvollziehen. Der sah St. Paulis Torhüter einfach nicht gut aus. So, und dann war St. Pauli ja irgendwie raus aus dem Spiel. Es gab so viele Situationen, die auch gezeigt haben, warum die Mannschaft da unten steht. Fujita trifft die Latte. Daraus entsteht ein Konter. Adam Dagim, der ist so schnell, der zieht Ando, dem St. Pauli-Verteidiger, davon, sodass er nur noch Nicolas Vasi vor sich hat. Und diese Szene gab es insgesamt zweimal. Vasi hat super gehalten, aber hängt eben auch bei Gegentor Nummer 1 und Gegentor Nummer 2 mit drin. Ich habe es gerade beschrieben. Und das ganze Elend der Saison gab es komprimiert in den 90 Minuten gestern gegen den VfL Wolfsburg zu sehen.
Das war ja am Ende auch die Quintessenz oder die Erkenntnis von Alexander Blessin, der dann nach Abpfiff erstmal zu seiner Frau auf die Tribüne gegangen ist, sich die schwarze St. Pauli-Cappy, die er ihn schon tief im Gesicht hatte, noch tiefer ins Gesicht gezogen hat, sie umarmt hat, sich neben seine Familie gesetzt hat, da auch saß wie ein Häufchen Elend auf der Medientribüne, zumindest dort, wo die Reporterinnen und Reporter auch sitzen. Und der hat es ja dann später in der Pressekonferenz auch gesagt, dass dieses Spiel ein Sinnbild war für die gesamte Saison. Also dieses Klägliche im Abschluss und dieses Offensichtliche an Defiziten, was sich durch die gesamte Saison getragen hat.
Ja, die Qualität reicht einfach nicht aus. Es sind dann 29 Tore gewesen in dieser Saison, 28 Tore in der vergangenen Saison. Und St. Pauli hat in der vergangenen Saison die Offensivschwächen mit einer überragenden Abwehr kaschiert. Das war damals die zweitbeste nach dem FC Bayern. Jetzt ist das die Abwehr eines Absteigers. Also keine gute Abwehrleistung. Und St. Pauli hat in der Hinrunde 9 Niederlagen in Folge kassiert. Und jetzt in der Schlussphase der Saison, das Spiel gestern, war das 10. Spiel hintereinander ohne Sieg. Und es gibt überhaupt keine Argumente, die einen verdienten Klassenerhalt gerechtfertigt hätten. Oder in dem Fall wäre es ja nur Rang 16 gewesen. St. Pauli ist völlig zu Recht und 100% verdient abgestiegen. Das sehen, glaube ich, auch die Protagonisten so. Auch keiner hat sich jetzt beklagt über das Schicksal, die Krankheitswelle, die vor etwas mehr als einer Woche dieser Magen-Darm-Virus über die Mannschaft reingebrochen ist. David Nemmet hat gefehlt, war zuletzt nach langer Verletzungspause eh kein Stammspieler. Aber Erik Smit ist dann ausgefallen, ganz wichtiger Akteur beim FC St. Pauli. Das wurde gar nicht zum Thema gemacht, weil, glaube ich, jeder gestern kapiert hat, dass Wolfsburg besser war. Irgendwo muss ja auch dieser finanzielle Vorteil auf dem Rasen erkennbar sein. Gestern hat man diesen Vorteil erkannt und St. Pauli hat gestern in den entscheidenden Situationen eben keine Erstligareife gehabt. Pacinovic macht dann das 3:1. St. Pauli hat Schwierigkeiten, sich Chancen rauszuspielen und wirkte auch sehr nervös, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit sehr nervös. Das war aber eine Phase, in der auch die Wolfsburger noch ihre Nervosität mit sich herumtrugen. Am Ende, ich sag's nochmal, absolut verdient, was da passiert ist.
Ich habe noch eine Cashew im Mund, weil ich dachte mir, das Motto ist ja auch ein bisschen Cashew, if you can. Und ich finde trotzdem, bei all dem, was du sagst, was natürlich auch richtig ist, hat man das Gefühl, dass auch wenn der FC St. Pauli eben diese Defizite immer wieder gezeigt hat, dass man trotzdem auch eine riesengroße Chance hatte, drin zu bleiben. Vor allen Dingen auch, weil gefühlt ja, und die gefühlte Wahrheit war ja auch so zum Greifen, der erste FC Heidenheim auch schon weg war. Also ich erinnere mich an das Spiel von dem ersten FC Heidenheim in Bremen, nach dem Bremen-Spiel, wo Frank Schmidt gesagt hat, wir sind abgestiegen, was ja auch echt sehr besonders war, so sinngemäß hat er gesagt, wir sind abgestiegen.
Damit hat er den ganzen Druck rausgenommen. Das ist sicherlich auch eine ernst gemeinte Aussage gewesen in der Situation, aber die hat so viel freigesetzt dann wieder, was an Energie da noch kam. So ist ja die Aufholjagd entstanden, die dann aber auch gegen Mainz abrupt endete. Auch da gab es ja frühzeitig klare Verhältnisse. Ja. Mainz führte in Heidenheim mit 2-0, aber auch daraus ist kein Vorteil für St. Pauli entstanden.
Genau, aber du kannst ja auch nur eine Aufholjagd starten, wenn die anderen Punkte lassen. Da kann man natürlich auch nochmal links und rechts schauen und sagen, also auch lucky Werder, ne? dass Werder, sag ich mal, nochmal so einen Sieg mehr eingefahren hat. Ja. Wahrscheinlich der gegen Heidenheim.
32 Punkte.
Und natürlich auch, muss man ganz ehrlich sagen, das finde ich ist so interessant jetzt in der Revue, wenn man mal auf das schaut, was man ja immer so ganz gerne so floskelhaft einwirft, wenn man sagt, es gibt diese Unterschiedsspieler, zum Beispiel Fabio Vieira und Luka Vucevic, die der HSV später noch verpflichtet hat. Ich glaube, genau mit diesen beiden hat der HSV den Klassenerhalt verpflichtet.
Ja, und das siehst du nämlich jetzt. Glaube ich auch. Capaldo kannst du noch dazu nehmen, Albert Zambi Lakonga finde ich auch gut, aber vor allen Dingen Vieira und Vucevic, klar.
Diese sogenannten Unterschiedsspieler. Ja, genau. Und trotzdem war der FC St. Pauli ja in der Pole Position und man darf ja auch nicht vergessen, dass
das
ja auch
war, das war Wolfsburg als 16. Ne?
Nee, ich meine jetzt in den Wochen zuvor.
Ja, klar. Ja,
das, was sie eben verspielt haben.
Ne? Die letzten fünf Gegner, ich will es nochmal sagen.
Ja. Köln. Ja. Genau, Köln war auch so ein Ding.
Heidenheim.
Ja. Elfmeter.
Mainz. Waldschmidt, ja. Leipzig, Wolfsburg. Da denkst du doch eigentlich, ey, das sind drei Abstiegskandidaten. Mainz war zu dem Zeitpunkt kein klassischer Abstiegskandidat mehr. Ich habe ja selber hier gesagt, das wären drei Siege.
Ja.
Also ich hätte es für möglich
gehalten. Ja, ich auch.
Am Ende wurde es ein Punkt,
war ja auch
ein
möglich.
Punkt gegen Köln. Ja. St. Pauli hat seit Ende Februar nicht mehr gewonnen in der Bundesliga. Ja. Also es ist sowas von verdient.
Und Wolfsburg hat ja, muss man auch ganz ehrlich sagen, auch unter Dieter Hecking ja unfassbar gebraucht. Du hattest ja das Gefühl, dass selbst als Dieter Hecking dann schon da wieder am Steuer war, dass er immer noch so ein VfL mit Standgas hatte, mit Choke, ne? Dass er echt gebraucht hat, bis er da den alten Käfer wieder in Gang gekriegt
total.
Hat.
Wolfsburg hatte vor diesem Spiel bei St. Pauli, es waren 8 Hecking-Spiele, einen Punkteschnitt unter Hecking von 0,75. Der war noch schlechter als der seiner Vorgänger Simonis und Bauer. Er hat den ersten Sieg der Rückrunde bei Union Berlin mit zu verantworten und diesen absolut verdienten Sieg gestern beim FC St. Pauli. Mit 2 Rückrundensiegen schafft es der VfL Wolfsburg, den 16. Platz zu erreichen. Eine Sache noch nach dem Spiel, hat mich jetzt auch nicht so gewundert. Man hätte vielleicht Zweifel anbringen können, nachdem die St. Pauli-Spieler ja auch in Heidenheim und beim Heimspiel gegen Mainz auf dem Weg in die Kabine von ihren eigenen Fans ausgepfiffen worden waren. Das war ein starkes Statement, das da auch akustisch von den Rängen kam. You'll never walk alone. Gänsehautmomente, dann nochmal die Hymne von Thies Ullmann, ich habe es angesprochen, das hier ist Fußball. Das waren schöne Momente, haben die Spieler, glaube ich, auch genossen. Ich selber war ja zu weit weg vom Rasen, um da so deutlich und so nah in die Gesichter blicken zu können, aber auf dem Monitor hast du gesehen, wie Hauke Wahl mit sich zu kämpfen hatte, die verweinten Augen von Jackson Irvine, Nicolas Vasie wurde noch ewig gefeiert, kurz vorher hatte er bei Sky quasi seinen Abschied vom FC St. Pauli angekündigt.
Schon ein bisschen überraschend auch, oder?
Nee, weil klar war, dass sein Vertrag sich nur im Falle der Erstligazugehörigkeit um ein weiteres Jahr verlängern würde. In der zweiten Liga läuft sein Vertrag aus. Und der ist gut genug, um auch bei einem anderen Erstliga-Club, ob in der Bundesliga oder in einer anderen Erstliga unterzukommen.
Also inzwischen, du hast ja in der vergangenen Saison noch gesagt, so kein richtiger Erstliga-Torhüter, aber hat sich natürlich jetzt auch für die WM qualifiziert.
Hat und sich super hat gemacht, ne? gesteigert, aber seine vergangene Saison war deutlich besser als die abgeschlossene Saison. Die beiden Patzer-Fehler über das sein Verhalten vor dem zweiten Gegentor kann man streiten, aber er war so eine Mischung aus Torwart-Titan und Torwart-Trottel, auch gestern in diesem Spiel. Das gehört leider auch zur Wahrheit dazu. Ja, beim FC St. Pauli wird sich ein bisschen was ändern. Alexander Blessin hat in diesem Interview, das er NDR 90,3 gegeben hat, auch gesagt, dass er mit Blessin weitermachen will und so, und hat ihn in Schutz genommen, dessen Vertrag läuft ja noch ein Jahr. Ich bin mir nicht so sicher, ob das dann wirklich, wenn die Analyse dann auch wirklich abgeschlossen ist, zwischen Göttlich, Andreas Bornemann, dem Sportdirektor, und Alexander Blessin, dem Trainer, dass das dann immer noch das Ergebnis ist, ist, also eine gemeinsame Zukunft. Ich kann mir vorstellen, dass sich St. Pauli möglicherweise denn da auch neu aufstellt. Bei Hauke Wahl scheint sich das Interesse des VfL Wolfsburg zu erhärten. Da habe ich heute gelesen, es liegt ein Angebot von Wolfsburg für Wahl vor. Er soll da wohl im unteren einstelligen Millionenbereich pro Jahr kassieren. Also kann quasi mit, wie alt ist er, 32 oder so, nochmal seinen letzten fetten Vertrag abschließen. Möglicherweise ist der auch weg, aber ganz ehrlich, die Abwehr war jetzt auch nicht so stabil. Es muss ja auch irgendwie ein Umbruch her. Irvine hat ja quasi gesagt, dass er mit St. Pauli verheiratet ist und auf jeden Fall, wenn kein großes Drama passiert und man ihn nicht mehr haben will, seinen Vertrag erfüllen wird und noch ein Jahr am Müllerntor bleibt. Aber ich finde, es muss ja auch frisches Blut rein. Viele Spieler haben auch gezeigt, und dazu gehört natürlich auch nicht nur wegen dieser desolaten Chancenverwertung gestern Andreas Utunji, dass sie eben keine Zukunft mehr haben. Und er ist ja auch tatsächlich nur ein Leihspieler, der wird ganz sicher gehen.
Obwohl man ganz ehrlich sagen muss, also so einen brachliegenden alten Wal irgendwie wegzuschleppen, damit hat man in der Vergangenheit auch nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Also von daher muss man auch mal natürlich ganz ehrlich sagen.
Da ist ja noch mehr schief gelaufen. Ja, ne? Also ja. Da ist ja vieles durcheinander gelaufen. Also auch das ist natürlich für alle Tierschützer und alle Umweltverbände jetzt ein Learning für weitere Wale,
zu früh
die
für die
in der Ostsee stranden. Denn ich glaube, das wird kein Einzelfall bleiben. Das kommt vielleicht sogar noch häufiger vor. Aber der FC St. Pauli ist dann ja wieder, wenn ich mich nicht verrechnet habe, irgendwann in den 30ern oder frühen 40er Jahren zurück in der Bundesliga, weil das ist ja so der alte Rhythmus, in dem St. Pauli immer Erstliga-Aufstiege feiert.
Ja, man kann ja festhalten, jeder Fortschritt ist eine Veränderung, aber die Frage ist, ist jede Veränderung auch ein Fortschritt? Und genau mit dieser Frage muss sich der FC St. Pauli jetzt auseinandersetzen, sicherlich auch eine ganz andere Mannschaft bauen dann für die zweite Liga, das ist ja auch völlig klar. Ich lasse ihn noch nicht so ganz leicht von der Kette. Was denkst du denn, was wäre das Beste für den FC St. Pauli? Nochmal weitermachen mit Alexander Blessin, den Reset-Knopf drücken und jetzt nochmal auf Null und von vorne und nochmal einen neuen Kader bauen oder auch auf der Position frischen Wind?
Ich glaube, er war für das erste Jahr der richtige Trainer. Er hat es ja geschafft, mit dieser unfassbar guten Abwehr und auch einem anderen Spielstil als der, den sein Vorgänger Fabian Hürzler in der zweiten Liga hatte, den Klassenerhalt zu schaffen, vorzeitig zu schaffen. Aber mit dieser Art des Fußballs ist er dann auch ein Stück weit gescheitert in der gerade zu Ende gegangenen Saison. In der zweiten Liga wird St. Pauli sicherlich wieder mehr Ballbesitz haben. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch etwas ist, was ihm liegt und dass er dafür ausgerichtet ist. Ich glaube aber, dass sich da viel abgenutzt hat, dass bei ihm vielleicht auch die Energie nicht mehr so da ist. Der Rückhalt unter den Fans ist auch nicht mehr so da. Das hat man vor allen Dingen bei dem Spiel gegen Mainz gehört, als speziell auch er ja mit Pfiffen in die Kabine zur Pause verabschiedet worden ist. Ich glaube, auch wenn man heute erstmal sowas wie Rückendeckung gehört hat von Oke Göttlich, dass sich die Wege trennen werden. Morgen gibt's übrigens eine Presserunde. Journalisten sind eingeladen. Göttlich, Bornemann und Blessin stellen sich den Fragen der Medienvertreter, auch ungewöhnlich zwei Tage nach so einem Spiel. Aber es klang zumindest bei Göttlich heute nicht so, als würde da der Abschied von Blessin verkündet werden. Aber das nur mal so als wichtigen Termin für alle, die vielleicht Interesse am FC St. Pauli haben.
Aber es soll ja auch in der Vergangenheit offizielle, sei es jetzt irgendwie von Vereinen oder Verbänden gegeben haben, die sich ja vielleicht auch in die Öffentlichkeit bewegen und am Ende gar nichts zu sagen haben.
Ist auch schon mal vorgekommen. Ja. Gerade im Fußballkosmos kommt so etwas ja häufiger vor. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass sich die Mannschaft logischerweise verändern wird. Martin Kaas ist in der zweiten Liga vielleicht sogar ein Top-Torjäger, hat er in Magdeburg gezeigt. Ja. Es ist noch zu früh, darüber zu urteilen, aber wenn du mich so fragst, ich könnte es verstehen, wenn St. Pauli es mit einem neuen Trainer in der zweiten Liga versuchen würde. Und ich glaube, jeder im Umfeld des Vereins hätte auch Verständnis dafür, wenn man diesen Vertrag dann auch vorzeitig beendet.
Spätestens am 7. August, und das ist ja schon bald, wissen wir mehr, dann geht's los mit der zweiten Fußball-Bundesliga.
Ist das wirklich so?
Ja, ja.
7., 8., hast du im Kopf? Ja klar, als Holstein-Kiel.
Muss ich, das ist meine Welt. Im Kopf haben. Ich weiß die Kieler Woche, ich weiß, wann Norbert Gansel geboren ist und das. Also das sind die drei Gründe.
Und wann Udo Lindenberg Geburtstag hat, nämlich am 17.
Heute,
Mai.
Heute immer noch hier am Start und so. Ja, mach das gut, ja, mach das gut, ich mach das gut. Ich trinke ja noch ein Eier die Kirche und so. Ja, mach gut weiter und so, alles klar.
Ich finde ja, normalerweise redet man nach 34 Spieltagen ja auch über den deutschen Meister. Gestern gab es ihn ja tatsächlich da auch die Bierduschen beim FC Bayern. Ich habe nochmal die Zahlen auf mich wirken lassen. Ne? 122 zu 36 Tore, 28 Siege, 5 Unentschieden, eine Niederlage. Wenn du nur die Zahlen liest und gar nicht weißt, in welcher Liga wir da sind, dann denkst du doch, das ist doch der Tabellenführer oder der Meister einer Kreisliga irgendwo in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder Brandenburg oder wo auch immer. Das sind doch so Kreisliga-Daten. Aber wir reden über den deutschen Meister, der 52 Tore mehr und auch 16 Punkte mehr hat als der Vizemeister, als Borussia Dortmund. Und das ist doch irgendwie ja beeindruckend, aber auch ein alarmierendes Signal für die Fußball-Bundesliga. Wir hatten gestern zumindest bis 15.30 Uhr den spannenden Abstiegskampf. Wer kommt noch in die Relegation? Am Ende gab es nur hin und wieder mal Verschiebung zwischen 17 und 18, die beiden Vereine dort auf den Plätzen St. Pauli und Heidenheim. Heidenheim, St. Pauli ist der endgültige Zielanlauf, haben während der 90 Minuten ab und zu mal die Plätze getauscht. Wolfsburg war fest auf Rang 16 getackert und auch der Kampf um die Champions League Plätze war dann langweilig. Hoffenheim hat es nicht geschafft. Stuttgart ist relativ früh in Frankfurt in Führung gegangen und die Bayern stehen ja gefühlt seit Nikolaus schon als deutscher Meister fest. Das ist ehrlich gesagt, also wenn mein Herz jetzt nicht für den FC St. Pauli schlagen würde, wäre das eine sterbenslangweilige Saison gewesen. Also zumindest hinten raus.
Ja, und das war es ja auch, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist ja so, du gewöhnst dich irgendwann im Laufe der Zeit gefühlt an alles. Und unsere spannenden Themen, und das setze ich schon noch ganz gerne auch in Anführungszeichen, unsere spannenden Themen sind dann ja wirklich, macht Kasper Jöhlmann bei Bayer Leverkusen weiter? Wie viele Punkte holt Niko Kovac? Kann Ole Werner Champions League? Und was wird eigentlich aus Dennis Undav? Und verlängert André Kramaric noch einmal den Vertrag? Also ja.
Steht Manuel Neuer bei der WM im Tor?
Auch ja, darüber werden wir noch sprechen. Das ist ja tatsächlich eine Frage, die alle beschäftigt und die auch eine gewisse Brisanz hat. Und da freue ich mich auch mit dir gleich drüber zu sprechen. Aber alles andere, das ist an Tragik kaum zu überbieten. Also die Fußball-Bundesliga trägt im Prinzip ein Gewand, wie in aller Regel die Auswärtstrikots von Borussia Dortmund aussehen. Und das ist meistens nicht so schön.
Nee, die Heimtrikots sehen auch nicht schön aus, aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Kennst du diese Kette TK Maxx?
Ja.
Da kannst du ja so Markenklamotten, so ramschig, ne? So
Teddy auch, ne?
Rotstiftbezirk ist da auch so das Motto. Und das ist echt witzig gewesen. Ich bei mir um die Ecke ist so ein Laden und die haben hin und wieder mal so...
Da hast du auch die Taschentücher, ja, ne? Die sehen schon so gebraucht aus.
Ja, die haben aber manchmal auch so Badartikel oder so, ich sag mal jetzt so Duftkerzen oder so. Die kannst du da ganz gut kaufen, bin ich ganz ehrlich. Und guck mal, da bin ich da in der vergangenen Woche gewesen.
Und was, Fabian öffnet sein Handy und will mir ein Foto zeigen.
Guck mal, was hängt da?
Und da hängt ein Borussia Dortmund Puma-Trikot in den Farben schwarz, grau, weiß und gelb, als hätten ein paar Kinder
Wahnsinn, ne?
Einfach mal den Farbpinsel kreisen lassen und Vodafone in Rot, das ist der Trikotsponsor von Borussia Dortmund.
Top-Marken-Deals für 39,99.
Ja, das sind dann auch so die Geschichten. Die Saison ist vor Ende, fast ist jetzt zu Ende, die Ramschware muss raus. Das heißt, sie ist noch nicht zu Ende, wir haben noch Relegationsspiele. So langweilig das Erstligasaisonfinale letztlich war, so spannend war es das Zweitligasaisonfinale. Und das hast du heute gemütlich auf der Couch verfolgt, während ich mich mit Freunden an der Elbe getroffen habe. Ich dachte ja, jeden Sonntag wäre Hafengeburtstag. Letzte Woche habe ich da Schiffe geguckt. Ja. Heute waren da gar keine mehr. Hätte mir das mal jemand gesagt. Immerhin habe ich keinen zusätzlichen Sonnenbrand bekommen. Aber ich habe dieses Finale in der zweiten Liga, das ja ein bisschen spannender war als das gestern in der ersten Liga, nur so im Live-Ticker verfolgt. Deswegen kannst du uns jetzt nochmal die Spannung hier auf dem Tisch ausbreiten.
Nämlich, ich möchte nur einen Gedanken noch loswerden zur Spannung in der Fußball-Bundesliga und das wird in der kommenden Saison ja, so denke ich jetzt mal, auch nicht anders sein, weil, und das ist ja auch völlig normal, das ist ja auch richtig, was Borussia Dortmund macht. Borussia Dortmund und letztendlich Bayer Leverkusen wird es auch machen, Eintracht Frankfurt wird es auch machen, die hatte man ja zwischenzeitlich unter Dino Topmöller auch schon mal so. Eintracht
Frankfurt wird erstmal das Trainerexperiment Riera korrigieren.
Genau, und man hatte sie ja auch so, ich sag mal so, als Geheimfavoriten, das, was bei Fußball-Weltmeisterschaften früher immer Nigeria war, das war so Eintracht Frankfurt, dass man gesagt hat, das ist so der Geheimfavorit auf die deutsche Meisterschaft, vielleicht sind sie jetzt mittlerweile schon so weit und die planen jetzt ja auch den großen Umbruch, wie gesagt, was ja richtig ist, es wird die Post oder ja genau die Post-Ära Süle, Brandt etc. pp. Möglicherweise auch Girassi entstehen und es werden ganz viele sehr, sehr junge und entwicklungsfähige Spieler und da hast du natürlich genauso die Krux, die Sabitzers sollen irgendwann mal weichen. Entwicklungsfähige Spieler, ja, da steckt jetzt doch schon drin. Und sobald du etwas bei Borussia Dortmund entwickeln musst, braucht es Zeit und das bedeutet, am 5. Spieltag wissen wir in der kommenden Saison, wer Meister wird.
Ja, mit dem dann fast 41-jährigen Manuel Neuer.
Fand ich übrigens auch ganz schön, die lieben Kollegen, sagt man an dieser Stelle immer so schön, die lieben Kollegen. Warum sind das eigentlich immer die lieben Kollegen, wenn man über Kollegen spricht? Auf jeden Fall die von FUMS, die ja auch so schön geschrieben haben nach der Vertragsverlängerung von Manuel Neuer. Manuel Neuer verlängert den Vertrag und Jonas Obig soll ein paar mehr Spiele bekommen. Das wird er wahrscheinlich jetzt die nächsten 10 Jahre noch. Aber ja, du hast ja natürlich noch so ich habe heute hier den ewig schreienden und bist du bekloppt und das ist irre und das ist die zweite Liga und das ist ja komplett Wahnsinn und du bist bekloppt und du bist irre. Frank Buschmann heute in der zweiten Liga sich einfach sich hinschreien hören und das war...
Wo war der? Bei welchem Spiel?
Der war bei Schalke gegen Braunschweig.
Ja gut, für Braunschweig ging es da schon.
Braunschweig, ja, am Ende war es ein Tor, das den Braunschweigern dann eben noch die Möglichkeit gegeben hat, die Relegation zu spielen. Und Bielefeld zwischendurch auf dem 17. Dann ein Tor geschossen, dann wieder hochgesprungen auf den 14. Am Ende gegen ein gefühltes, ja hoch überlegenes Hertha BSC Berlin dann da in einen Rausch gekommen, 6-1 gewonnen. Und das war wirklich, also das war wirklich eine so unfassbar gute Schlusskonferenz, wenn du so möchtest. Also der letzte Spieltag in der Konferenz, das hat echt richtig Spaß gemacht. Und dann natürlich auch oben diese Tragik, ne? Hannover 96 mit dem Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg, für den es um gar nichts mehr geht. Und das Stadion ausverkauft, logischerweise Erwartungshaltung riesengroß, alle Möglichkeiten, den Relegationsplatz zu sichern. Und dann kommst du da gegen den ersten
FC. Gegen Wolfsburg, gegen den VW-Nachbarn aus Wolfsburg.
Das Niedersachsen-Duell.
Ja. Und
Elversberg, ne?
Sensationell.
Ja, geil.
Dass du das Adjektiv noch nicht bemüht hast.
Sensationell.
Sensationell. Ja. Elversberg, laut Wikipedia 7800 Einwohner, ist jetzt nach Borussia Neunkirchen, dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Hamburg der vierte Verein aus dem kleinen Saarland, der es in die Fußball-Bundesliga schafft. Vor 2 Jahren war Schleswig-Holstein dabei mit Holstein Kiel. Ich glaube, Elversberg könnte eine ähnliche Rolle so als Kultclub in einem kleinen Stadion aus einem eher kleinen Bundesland, Schleswig-Holstein ist größer, einnehmen.
Weißt du, welchen kleinsten Standort der Fußball-Bundesliga sie abgelöst haben?
Naja, eigentlich ist ja Hoffenheim der kleinste Standort. Wenn du Hoffenheim auf die Einwohnerzahl beziehst, dann sind wir, glaube ich, bei weniger als 7.800.
Nee, ich meine jetzt so in der Geschichte.
In der Geschichte der Fußball-Bundesliga, kleinster Standort, Elversberg. Ja, aber Hoffenheim gehört ja auch zur Geschichte der Fußball-Bundesliga.
Ja, das stimmt, aber es gibt noch einen Ort, der losgelöst von München ist, der noch kleiner ist.
Unterhaching?
Ja, sie haben Unterhaching abgelöst.
Ich dachte, okay, wobei bei Elversberg, das mag sein, Spiesen-Elversberg ist ja diese Gemeinde, die kommt, glaube ich, so auf 15.000 oder 17.000 Einwohner. Und wenn man nur diesen Ort Elversberg nimmt, dann kommt man, glaube ich, auf 7.800 Einwohner. Vincent Wagner, der Trainer, über den weiß man auch eigentlich viel zu wenig, ne?
Nee, nur dass er halt diese Songs hat, ne? Vincent Wagner, der singt doch irgendwie, oder?
Ja, das ist, Vincent Weiß. Nee, aber der ist ja mit der
TSG Hoffenheim. Über Vincent weiß man nicht viel.
Ne? Über den weiß man zu viel, finde ich. Man hört ihn zu viel, deswegen höre ich meistens die Radiosender, die nicht seine Lieder spielen. Aber die TSG Hoffenheim 2 ist ja unter Vincent Wagner oder mit Vincent Wagner von der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen und das ist sensationell. Wobei die Ausgangslage mit einem Heimspiel gegen den bereits feststehenden Absteiger Preußen Münster und Tabellenzweiter zu sein, ist dann ja doch nicht so sensationell. Die Sensation an sich ist, finde ich, die, dass Fortuna Düsseldorf als 17. jetzt abgestiegen ist, nach 17 Jahren wieder in der dritten Liga angekommen ist. Obwohl die Fortuna vor dem Spiel bei Greuther Fürth, das 3-0 für das Kleeblatt ausging, 3 Punkte mehr hatte und die um 5 Tore bessere Tordifferenz.
Das stimmt, aber ich finde es doch auch nochmal sensationell, einfach das nochmal wieder so wegzustecken, diesen, ich hasse dieses Wort Aderlass, aber diesen Kaderlass, also das, was man da alles hat abgeben müssen.
Horst
Elias
Steffen,
Baum,
Nils Oleburg,
Aslani, Nils Oleburg, Horst Steffen, dann den
Ebnu Talib,
genau, der in der Winterpause zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist und dann natürlich auch, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, wir reden immer über diese Psyche und du redest immer über das Mindset, das, was zwischen den Ohren passiert, das auch so zu verkraften, die Art und Weise, wie sie eine Relegation gegen Heidenheim verloren haben, da in allerletzter Sekunde. Also das musst du ja auch erstmal rauskriegen.
Das waren geile Relegationsspiele
auf
einem echt guten Niveau, ne? Also wenig Taktiererei.
Ja. Und genauso, und dann können wir sozusagen auch gerne mit Fortuna Düsseldorf weitermachen. Spul doch nochmal ganz kurz zurück. Fortuna Düsseldorf gewinnt 3-0 in der Relegation beim VfL Bochum und scheitert im Elfmeterschießen im Rückspiel weil sie dann noch das 0-3 im eigenen Stadion
bekommen. Das war aber
in der vergangenen Saison.
Nee, das, jetzt haben wir 25-26. Das Relegationsspiel der vergangenen Saison war Elversberg gegen Heidenheim.
Genau, das stimmt. Dann davor war das. Ja, davor, genau, davor genau, war das, genau.
Man kommt schon fast ein bisschen durcheinander.
Ja, aber ja, davor, genau. Das heißt,
Daniel Thun, Markus Elfmeter, Anfang, ja. Alexander Ende. Drei Trainer. Und ich hätte es Alexander Ende, ich habe es, glaube ich, jetzt schon 1000 Mal erwähnt, echt gegönnt, dass er mit Fortuna Düsseldorf drin bleibt. Mir fehlen die Informationen. Ich habe nur die Ergebnisse gesehen, den Ticker. Ich habe noch keine Bewegbilder gesehen. Ich kann nicht sagen, warum Düsseldorf jetzt noch auf Platz 17 abgerutscht ist, warum das heute in Fürth so daneben gegangen ist. Da hast du vielleicht mehr Eindrücke, weil du ja die Konferenz verfolgt hast.
Ja, also einfach, weil du gemerkt hast, dass auf der einen Seite auch wirklich sehr bemerkenswert. Es gibt ja den Zweitliga-Dino, der kein Zweitliga-Dino ist, sondern ein Zweitliga-Kleeblatt. Das ist ja Greuther Fürth. Und die haben diese Chance, die du in Anführungsstrichen vielleicht auch nicht mehr hast, genutzt. Und Fortuna Düsseldorf hat die Chance, die sie noch hatten, eben nicht genutzt. Und du hast gemerkt.
Ja, aber die Frage ist ja, warum?
Genau, auf der einen Seite.
Waren die gelähmt? Waren die nervös? Genau. Haben die das Tor nicht getroffen? Waren die zu?
Ganz genau das. Also während du auf der einen Seite bei Greuther Fürth unfassbar viel Willenskraft wahrgenommen hast, Spielfreudigkeit, viel Tempo, Felix Klaus, der ein überragendes Spiel gemacht hat.
2 Minuten macht er das 1-0, ne?
Genau, dann noch weitere Tore vorbereitet, eins wurde dann auch noch zurückgenommen wegen minimaler Abseitsstellung, aber der, auch das ist natürlich so ein abgedroschener Begriff, Dreh- und Angelpunkt war, also der war da der Fluglotse.
Footkoi
vorne. Footkoi, der jetzt Torschützenkönig geworden ist mit 19 Treffern, super Stürmer da und das musst du ja auch erstmal hinbekommen, diese Lethargie, weil du stehst ja nicht ohne Grund da unten, sondern du hast ja einen Abwärtstrend hinter dir und dann aber eben das so umzudrehen, auch gemeinsam mit den Zuschauern und Fortuna Düsseldorf, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, das ist ja kein Abstieg, der sich irgendwo und irgendwie angebahnt hat, weil Fortuna Düsseldorf hat ja vom Kader her, von den individuellen Spielern von der Klasse, von dem Level eines jeden Einzelnen schon auch die Möglichkeit in dieser zweiten Liga zu bestehen. Das haben sie immer wieder gezeigt. Und dass die eben die mit dem Trainerwechsel dann auch nochmal keinen Impuls in die Mannschaft bekommen haben, das hast du heute auch nochmal ganz klar gesehen.
Am Spieltag davor deutlich gewonnen.
Dann steht es aber zur Halbzeit 0-3.
Ja, und am Ende auch, ne?
0-3.
Ja.
0-3.
Und ein Tor, das, wie war das noch? Braunschweig ist aufgrund der besseren, ich muss mal kurz nachdenken. Nachgucken, Tordifferenz drin geblieben. Ne?
Also bei Fortuna Düsseldorf ist es jetzt wieder 5 vor Jörg Alberts. Der hat ja damals auch in der Regionalliga, als es noch die dritte Liga war, für Fortuna Düsseldorf gespielt. Und das ist natürlich auch eine gar nicht mal so heikle Situation. Und zwar eine gar nicht mal so unheikle Situation. Und zwar, wenn jetzt, ich kenne ja diese Rechenspiele von Holstein Kiel, da waren es ungefähr irgendwas zwischen 18 und 20 Millionen Euro weniger TV-Geld in der dritten Liga. Das wird natürlich jetzt auch auf Fortuna Düsseldorf zukommen, dann wird der Kader sich logischerweise verändern. Und selbst wenn die Sponsoren sagen, wir stopfen dieses Loch und versuchen logischerweise den sofortigen Wiederaufstieg, werden ja auch nicht alle Spieler dafür bereit und zur Verfügung stehen. Ja,
wer hat überhaupt Verträge? Ich will das nochmal eben allen klar machen. Also 15. Braunschweig, 37 Punkte, minus 18 ist die Tordifferenz. 16. Fürth, 37 Punkte, minus 19. 17. Düsseldorf, 37 Punkte, minus 20. Mit 11 Siegen, 11 aus 34 am Ende in die dritte Liga abgestiegen. Und das kann man ja fast mit dem VfL Wolfsburg vergleichen. Die Ziele vor Saisonbeginn waren andere. Wolfsburg wollte nach Europa, Düsseldorf wollte nach oben. Europa gibt's in der zweiten Liga nicht, Düsseldorf wollte aufsteigen. Am Ende sind beide in der Abstiegszone. Wolfsburg hat sich gestern, wie wir inzwischen ja wissen, gerettet oder zumindest vorläufig gerettet, in die Relegation gerettet und Düsseldorf hat es dann tatsächlich erwischt. Wolfsburg spielt jetzt gegen Paderborn.
Darf ich mir mal so eine Brezel hier nehmen?
Ja, genau.
Das sieht so lecker hier aus, diese Salzbrezeln.
Gut, ne? Aber ich habe mich bisher zurückgehalten, weil das immer so Knusper- und Knackgeräusche macht, wie man bei dir jetzt vielleicht leise im Hintergrund hören kann. Aber während ich spreche, kannst du ruhig Knusper- und Knackgeräusche machen. Ja, Wolfsburg gegen Paderborn. Der VfL Wolfsburg, du hast es als Holstein Kiel Sympathisant ja auch noch in lebhafter Erinnerung, hat sich zweimal in der Relegation durchgesetzt. Einmal gegen die Kieler, einmal gegen Eintracht Braunschweig. Wir spulen zurück in die Jahre 2017 und 2018. Gegen Braunschweig waren es 2 1-0-Siege, das weiß ich noch. Gegen Kiel waren 3-1 dabei, glaube ich, und dann auch ein 1-0.
Da warst du beim Rückspiel.
Da war ich beim Rückspiel.
Ich war beim Hinspiel.
In Kiel. Du warst beim Hinspiel.
Mit Burkhard Tillner, Jörg Tegelhütter, Heiko Olderb, liebe Grüße an dieser Stelle.
Sehr gut, sehr gut. Die Namen sind bekannt. Und ja, bisher hat der VfL Wolfsburg all seine Relegationsspiele gewonnen und nach den Eindrücken von gestern muss ich sagen, die Mannschaft rafft sich, obwohl sie wahrscheinlich eher eine Ansammlung ist. Und das Wort Mannschaft, das impliziert ihr so etwas wie Zusammenhalt und vielleicht auch Teamgeist. All das besteht beim VfL Wolfsburg vielleicht so ein bisschen. Jetzt könnt ihr nicht sehen, wie weit Daumen und Zeigefinger auseinander sind. Also das ist eine Zweckgemeinschaft und die wird sich jetzt noch die beiden verbleibenden Spiele am Riemen reißen. Und am Ende wird der SC Paderborn wahrscheinlich genauso wie Kiel und Braunschweig 2018 und 2017 nur zweiter Sieger sein.
Tja, aller Voraussicht nach, ne? Da sind wir wieder bei diesem Begriff individuelle Klasse und dann wissen die Spieler vielleicht auch, okay, gut, ziehen wir noch einmal auf, holen uns vielleicht sogar tatsächlich auch noch eine unverdiente Prämie ab und dann findet auch der große Umbruch statt.
Der Jubel gestern, der war kurz intensiv, dann sind sie in die Kurve gegangen, die haben auch nicht ewig gefeiert, weil noch nichts erreicht war. Das wissen die Fans wahrscheinlich genauso gut wie die Mannschaft. Und Maxi Arnold kann ja wegen seiner Leistenbeschwerden gar nicht mehr eingreifen. Der ist sowas wie der Edelfan auf der Tribüne. Und Christian Eriksen hat seine Rolle komplett ausgefüllt. Der ist fit, der ist...
Ja genau, der ist vor allen Dingen fit, ne? Also ist, wieder fitter, merkst
das
du.
Das ist
ne?
der Spieler, der den VfL Wolfsburg gerade durch diese schwierige Saisonphase führt. Die Ecken von Arnold sind ähnlich gefährlich. Eriksen ist the man beim VfL Wolfsburg. Mit Dagim und Pečinović, vor allen Dingen mit Dagim, ist da ganz viel Tempo auf dem Rasen. Der suspendierte Amura, der wurde dann in der Nachspielzeit eingewechselt. Den brauchten die Wolfsburger gestern gar nicht, um beim FC St. Pauli zu bestehen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Spieler vom FC Paderborn sagen, pass auf den Eriksen auf, der hat mal höher gespielt.
Ja, der hat tatsächlich schon in glamouröseren Städten gespielt. Wobei, so schön ist Manchester auch nicht. Aber Manchester ist auch gar nicht so hässlich. So, wir haben ja noch ein Top-Thema hier. Manuel Neuer und das mögliche Comeback bei der Nagelsmannschaft.
Ja.
Und wir haben eine Kultrubrik.
Ja.
Was machen wir zuerst?
Ach komm, dann machen wir die Kultrubrik.
Dann bist du gefragt. Du hast doch hier die technischen Möglichkeiten, um jetzt den Opener zu spielen. Oh, da habe ich mir was einfallen lassen. Die Kultrubrik. Es geht ja um Aufsteiger und Absteiger. Wir können ja mal kurz resümieren. In der ersten Liga sind nicht mehr dabei Heidenheim und St. Pauli. Wolfsburg muss noch zittern. Spielt die Relegation mit Paderborn. Hochgehen aus der zweiten in die erste Liga. Schalke 04 und die SV Elversberg. Absteiger von der zweiten in die dritte Liga sind Fortuna Düsseldorf und Preußen Münster. Die Relegation spielt jetzt Greuther Fürth gegen Rot-Weiß Essen. Direkter Aufsteiger von der dritten in die zweite Liga sind der VfL Osnabrück und Energie Cottbus. Und über eine dieser gerade aufgezählten Mannschaften möchte ich mit dir in unserer Kultrubrik sprechen, wenn du denn endlich den Opener startest.
Dieser Überblick wurde Ihnen präsentiert von Reinhard Snacks Taktiktisch. Brezeln und Nüsse. Für Sie, für euch, für jedermann. So, und jetzt gibt es auch tatsächlich... Ist das eigentlich der oder das Jingle? Das weiß man nicht. Wie bei Laptop, ne? So, auf jeden Fall ist das die Musik.
Die Begrüßungsmelodie.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Darf ich anfangen, weil ich das ja gerade schon so ein bisschen geteased habe?
Du darfst.
Mein Spiel heißt Cottbus oder Flixbus. Energie Cottbus ist zurück. Energie Cottbus ist back in der zweiten Fußball-Bundesliga mit Klaus-Dieter Pele-Wollitz, der gesagt hat, er sei ein Firebeast.
Das heißt aber auch gleichzeitig, dass du natürlich dann in Zukunft als Reporter möglicherweise auch mal, wenn du in der zweiten Liga im Einsatz bist, einen Beitrag oder so machen musst aus der Sicht von Energie Cottbus, ne?
Aus der Sicht des...
Gastvereins.
Ja, das kann sein. Das kann sein. Energie Cottbus hat sich gestern in Regensburg durchgesetzt, 1-0 gewonnen und ja, 7000 Cottbusser waren da. Tolle Choreografie, Riesenstimmung, große Euphorie seit Wochen in der Lausitz. Und wann war Cottbus das letzte Mal in der ersten Liga? In der ersten Liga, natürlich 2008, 2009 mit Bojan Prasnica als Trainer. Und ich möchte mit dir jetzt Cottbus oder Flixbus Spiel. Ich lese dir 11 Namen vor und du sollst mir sagen, waren das Cottbusser Spieler der Saison 2008 oder 2009 oder dann auch nicht? Es fängt einfach an und hört vielleicht gar nicht so einfach auf. Gerhard Tremmel, Torhüter.
Ihr wisst ganz genau, wie Michael Augustin tickt. Er sagt, er war zum Beispiel mal Torhüter bei Energie Cottbus, aber nicht in der Saison.
Nee, so fies ist das Spiel nicht.
Ja, dann ja.
Dann ja.
Der war auch mal bei Hannover 96 auch nochmal.
Ja, kurz. Genau. 34 Spiele. Ja. Stammtorwart. Daniel Ziebig.
Ja.
War auch da. 29 Spiele. Erwin Skela.
Erwin Skela hat, glaube ich, bei Eintracht Frankfurt gespielt. Erwin Skela, nee, verwechselt sich, glaube ich. Nee, er hatte auch gespielt bei Energie Cottbus.
Richtig, ja. 31 Spiele, ja. 2 Tore. In der Saison 2008-2009. Das war die letzte Bundesliga-Saison. Ja. Erste Liga von Energie Cottbus. Peter Schirber,
glaube ich, hat bei Holstein Kiel gespielt, ne?
2008-2009 bei Holstein Kiel. 33 Spiele, 1 Tor. Stefan Vujicic. Vujicic. Stefan Vujicic.
Kommt mir auch sehr bekannt vor, der Name. Ich sag mal ja.
War auch bei Holstein Kiel.
Ja.
Ja, war bei Holstein Kiel. Also auch 2008, 2009.
Stefan Vujicic.
Damals war Holstein Kiel ein Regionalligist. 29 Spiele, 2 Tore. Dimitar Rangelov.
Ja, Cottbus.
Genau, ein Bulgare. 27 Spiele, 9 Tore. Steven Rivic.
Ich sag nein.
Doch.
Nein, doch, okay.
15 Spiele, 1 Tor, Kroate. Branko Jelic. Viel Itch.
Ja, klar. Branko Jelic, ja.
Ja, ein Serbe. 27 Spiele, 3 Tore. Tunay Torun.
Hat er nicht beim HSV gespielt?
Ja, genau. Und zwar in der Saison 2008, 2009 dreimal. Und Petri Pasan. Ein Finne.
Ja, ich weiß. Der hat ja bei Werder gespielt. Mhm. Aber hat er nicht auch mal... Nee, der hat nicht bei Energie Cottbus gespielt.
Absolut richtig. Er war 2008, 2009 Bremer, 16 Spiele, kein Tor. Das war schon. Cottbus ist 16. geworden in der Saison vor dem KSC und Arminia Bielefeld. Spielte in der Relegation gegen den 1. FC Nürnberg und verlor gegen Nürnberg. Und zwar zweimal. Mit 0-3 und mit 0-2.
Das war schön. Energie Cottbus ist wieder da. Im Laden Svetinovic hat keine große Rolle gespielt bei Energie Cottbus, der ausgeliehene Holstein-Kiel-Spieler. Ich möchte mit dir jetzt etwas spielen und zwar ist das ein Rank-Spiel, aber in diesem Fall geht es nicht darum, dass es sozusagen dein persönliches Ranking ist, sondern du sollst das tatsächliche Ranking erraten und zwar möchte ich mit dir durchgehen die Top 10 der Fußball-Bundesliga-Torschützen nach der Saison 25-26. Ich sag dir einen Namen und du sagst mir, auf welcher Position er ist. Wahrscheinlich ein bisschen leichter, ein bisschen schwieriger.
Harry Kane ist auf der 1.
Wo ist denn unter den ersten Top 10, also Harry Kane ist auf der 1 mit 36 Treffern.
Torschützenkönig.
Wo ist denn unter den Top 10 Michael Gregoritsch?
Der ist in den Top 10?
Mhm.
In der aktuellen Saison?
Ja.
Echt?
Ja.
Zehnter,
richtig. 9 Treffer. Wo ist denn...
Aber es gibt wahrscheinlich viele, die gemeinsam auf einem Platz stehen, ne?
In diesem Fall nicht. Also nicht in der Liste, die ich jetzt hier vorliegen habe.
Okay.
Wo steht denn Serhou Guirassy?
Der ist Dritter.
Das ist richtig. Mit 17 Treffern. Wo steht denn Michael Olise?
Fünfter.
Das ist richtig und ich habe mich verguckt und du hattest nämlich recht. Es gibt zwei, die Fünfter sind, Luis Diaz und Michael Olise sind beide Fünfte mit jeweils 15 Treffern. Also, ich wiederhole nochmal ganz kurz. 1 Harry Kane, auf der 3 Serhou Guirassy.
Dennis Undav ist Zweiter mit 19.
Auf der 5 Luis Diaz, genauso wie Michael Olise mit 15 Treffern. Dennis Undav, sehr gut. Damit haben wir ihn schon mal auf der 2. Weißt du, wie viele Tore?
19.
Sehr gut, das ist mein Michael. Wo ist denn Haris Tabakovic?
Der ist so, hat gestern ja auch getroffen. Mhm. Siebter vielleicht? Sechster, Siebter?
Hat dafür gesorgt, dass Hoffenheim nicht in die Champions League gekommen ist, ne?
Ja, sehr gut. Und sein Verein. Sein Stammverein.
Liebe Grüße, ne? Ja. Du hast Siebter gesagt. Knapp daneben, er ist auf der 8. Wo steht denn auch, finde ich, wirklich sehr beachtlich. Aber gut, das habe ich so ein bisschen schon vielleicht verraten. Wo steht denn Christoph Baumgartner?
Der ist Vierter.
Nee,
Vierter. Der ist sehr weit oben.
Also 1 Harry Kane, auf der 2 Dennis Undorf, auf der 3 Gyarassi. Die 4 haben wir noch nicht, 5 und 5 Diaz, Ulisse.
Ich hätte das aufschreiben sollen. 6 haben wir auch noch nicht, ne? Wenn du sagst, Vierter ist er nicht, dann ist er Sechster.
Mehr 6 gibt es in dem Sinne
dann. Achso, ja, dann ist er Siebter.
War das Christoph Baumgartner?
Ja.
Ja, ist auf der 7, ganz okay. Genau. 12 Treffer. Dann fehlt noch die 4 und die 9. Wo ist denn Nadim Amiri?
9.
Und damit ist auf der 4?
Achso, du. das weiß ich jetzt gerade nicht. Wer ist hier?
Doch, er hat jetzt gerade in der Vergangenheit relativ viel getroffen. Gar nicht so eine richtig starke Saison gespielt, aber jetzt zuletzt Mr. Zuverlässig, sagt man ja auch so gerne an dieser Stelle.
Den Verein?
Ja, wenn ich den Verein nenne, dann weiß es sofort. Ist tatsächlich aber auch ein bekannter Name unter den Torschützen in der Fußball-Bundesliga. Denk mal.
Kramaric ist es nicht.
Nee.
Ist es nicht Kramaric. Bin ich eher oben im... Johnny Burkhardt.
Nee,
auch nicht.
Er spielt bei Bayer Leverkusen.
Patrick Schick.
Ja
klar.
16
Patrick Schick.
Patrick Schick.
Patrick Schick. Ja, das war auch interessant. Harry Kane, auch da mit großem Abstand vorne.
36 Treffer.
Welch Wunder, genau. Ja. Manuel Neuer hat übrigens keines der 122 Saisontore des FC Bayern erzielt, aber er wird von Sky und der Bild wieder mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Und Julian Nagelsmann, ich habe es gesehen gestern, von Jochen Breyer im ZDF-Sportstudio, richtig gut in die Mangel genommen worden. Und er hat immer gesagt, er will seine Entscheidung erst den Spielern mitteilen und hat keine klare Antwort auf die Frage gegeben, gibt es ein Comeback von Manuel Neuer in der deutschen Fußballnationalmannschaft? Ich frage mich, warum hat er den Auftritt eigentlich nicht abgesagt? Ursprünglich wollte Nagelsmann ja am 12. Mai seinen WM-Kader bekannt geben. Und deswegen hat er wahrscheinlich für den Sportstudio-Auftritt am, was war gestern, 16. Mai zugesagt. Und es war keine gute Idee. Ich finde das ja toll von ihm, dass er zuverlässig ist, aber als Berater oder als jemand aus der Kommunikationsabteilung hätte ich doch garantieren können, dass diese Frage nach Neuer nicht einmal, sondern 7-mal in 7 unterschiedlichen Variationen gestellt wird, in 7 unterschiedlichen Varianten gestellt wird. Nagelsmann hätte einfach zu Hause bleiben sollen, weil er nichts auf diese Frage zu sagen hatte. Und damit hat er das noch wahrscheinlicher gemacht. Und wenn Manuel Neuer tatsächlich ein Comeback im Tor der deutschen Fußballnationalmannschaft gibt, dann ist Oliver Baumann wahrscheinlich jemand, der Nagelsmann nicht mehr mit dem Allerwertesten angucken wird, weil der fühlt sich doch dann verarscht. Es gab doch die Zusage, dass er die Nummer 1 wäre und die Rollengespräche, über die Nagelsmann ja auch so oft erzählt hat, vor allen Dingen im März, als die Nationalmannschaft zum ersten Mal in diesem Jahr zusammengekommen ist. Also boah, schwieriges Feld, das er da aufgemacht hat.
Ja, es soll ja Nachbarn von Oliver Baumann geben, die ihn dabei beobachtet haben, wie er so ein Poster von Julian Nagelsmann ausgeschnitten hat und das auf seine Dartscheibe gelegt hat. Aber wir können uns dem Ganzen ja tatsächlich mal so ein bisschen nähern. Also ich glaube tatsächlich, die ganz große Überschrift in dieser Causa ist Konsequenz. Und wahrscheinlich wäre es tatsächlich am konsequentesten gewesen, wenn Julian Nagelsmann zu Hause geblieben wäre, weil mich dieser Auftritt so ein bisschen an Wolfgang Niersbach erinnert hat, damaliger DFB-Pressesprecher, als es da um diese Zahlung rund um das Sommermärchen.
Ja, ja.
Weißt du, in diesem Frankfurter Hotel mit diesem orientalischen Teppich, als er da gefühlt an diesem Tapeziertisch saß.
Oder Jan Ullrich in den Nullerjahren, als er zum ersten Mal mit Doping konfrontiert wurde.
Ja, du hast gemerkt, dass das nicht so richtig rund mehr wird. Ich kann mir aber tatsächlich auch etwas denken, wie es dazu gekommen ist. Also der DFB ist natürlich auch höchst professionell aufgestellt, auch gerade was das Thema Medienarbeit angeht. Aber mir fiel zum Beispiel auch gerade heute wieder ein, Clubhouse, Corona, die Älteren werden sich erinnern. Ich bin da tatsächlich damals mal in einem Talk gewesen, in einem Raum, hat man ja damals gesagt, mit einem der Mediendirektoren und auch Julian Nagelsmann. Und da haben wir uns ja alle dann während Corona-Zeiten über nichts letztendlich unterhalten. Und dann habe ich später tatsächlich, weil ich mit diesem Pressesprecher oder Mediendirektor aus der Medienabteilung von RB Leipzig damals noch, bin ich dann so in den Austausch gekommen und dann haben wir uns auch bei LinkedIn vernetzt und hatten später tatsächlich auch nochmal privat telefoniert. Und da hat er mir gesagt, dass Julian Nagelsmann ein Typ ist, der das total liebt, in Anführungsstrichen, unvorbereitet auf Medientermine zu gehen, weil er das als Sparring erlebt. Das heißt, also damals auch bei RB Leipzig, möglicherweise hat sich das in der Zwischenzeit auch verändert, aber damals bei RB Leipzig war es so, dass man ihn natürlich auch auf gewisse Fragen, Themen vorbereiten wollte, und Julian Nagelsmann hat das sozusagen auch aus seiner Hybris, aus seinem Selbstverständnis, vielleicht auch aus seiner Selbstsicherheit heraus als Spiel gesehen und hat gesagt, okay, ich kann das schon parieren. Und ich glaube, diese Situation und diese Inkonsequenz und letztendlich auch diese unterschiedlichen Äußerungen, die er getätigt hat, hat er ein bisschen unterschätzt, weil sie natürlich auch Julian Nagelsmann, ist der Bundestrainer, ihn selber so ein bisschen in Frage stellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine konkrete Sache eingehen, 55er Meldeliste, als er so ein bisschen salopp gesagt hat, ich kenne sie selber nicht.
Hat doch mein Teammanager abgegeben.
Das Ding ist doch so, also entweder war es ein Spruch, dann war es nicht gut, sollte er es tatsächlich nicht wissen, dann ist es nicht professionell.
Natürlich war es ein Spruch.
Genau, aber die Frage ist natürlich, was wollte er mit diesem Auftritt? Und vor allen Dingen, was steckt am Ende dahinter? Und da können wir ja uns sozusagen dieser Causa mal ein bisschen nähern. Ich habe da tatsächlich auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe da so eine Idee, was dahinter stecken könnte.
Ich fand erstmal die Beobachtung, die du da hast aus der Vergangenheit, sehr interessant. Julian Nagelsmann hat ein ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis, ja, weil er sich selber als sehr eloquent wahrnimmt und es ja auch ist. Aber das sorgt dafür, dass er sich hier und da widerspricht. Das ist mir in seinen, jetzt ist er seit 2023, seit Herbst 23 Bundestrainer, auch in seiner Amtszeit schon ein paar Mal aufgefallen. In dem Fall würde er sich ja aber unglaubwürdig machen, wenn er Manuel Neuer nominieren würde. Wir können gleich nochmal darüber sprechen, ob es sportlich denn überhaupt angemessen wäre, Neuer zu nominieren. Da kann ich schon mal so eine Tendenz, indem ich den Daumen hebe, hier andeuten. Also gut, machen wir gleich. Und dieses Mitteilungsbedürfnis, das ist Nagelsmann, weil er redet wie ein Wasserfall, auf die Füße gefallen und wird ihm auf die Füße fallen. Denn als Spieler, wenn es denn so kommt, habe ich ja ein klares Commitment mit Neuer geschlossen. Meine Rolle bei der WM. Zu Baumann wird er gesagt haben, du bist die Eins, Alex Nübel ist die Nummer Zwei. Das muss er einkassieren. Peinlich war es ja, als Aussagen von Oliver Baumann, die nach dem Bundesligaspiel gestern eingespielt worden sind, eingespielt worden sind. Julian Nagelsmann hat sie gesehen und Baumann hat gesagt, er geht davon aus, dass er im Tor steht. Er hat noch nichts Gegenteiliges gehört. So, ne? Und diese ganze Diskussion ist ja ins Rollen gekommen, bestimmt nicht aufgrund einer Indiskretion von Julian Nagelsmann, sondern weil irgendwo ein Leck war. Das können Berater sein, das können Menschen aus dem Umfeld des FC Bayern sein, die vielleicht ein großes Interesse daran haben, dass der aus ihrer Sicht weltbeste Torhüter aller Zeiten dann auch dieses Turnier, und zwar seine fünfte WM, spielt. Keine Ahnung, wie diese Diskussion ins Rollen gekommen ist, aber es scheint ja sehr viel Wahres dran zu sein. Deswegen hat sich Nagelsmann ja 6, 7, 8 Mal darum gebracht, eine klare Antwort auf die gut gestellten Fragen von Jochen Breyer abzugeben. Und er sah da einfach nicht gut aus,
ja,
muss ich ehrlicherweise sagen. Nagelsmann sah nicht gut aus. Vielleicht will er zuverlässig bleiben und auch eine gewisse Verlässlichkeit ausstrahlen, indem er solche Termine eben auch in schwierigen Situationen, das war gestern für ihn eine schwierige Situation, nicht absagt, aber völlig falsch beraten und schlecht beraten, wenn er sich denn überhaupt hat beraten lassen.
Was ja interessant war, dass ohnehin ja die deutsche Fußballnationalmannschaft, also der DFB, die Kadernominierung ja schon mal verschoben hatte. Nämlich dann jetzt ja auf den kommenden Donnerstag.
Genau, weil es halt noch diese Champions League-Spiele gibt, weil die Premier League heute noch gespielt hat, weil es noch das Pokalfinale zwischen den Bayern und dem VfB Stuttgart gibt. Genau.
Aber das Interessante, und ich finde, das ist jetzt wirklich der brisante Punkt, nachdem du dir ja, und ich, wie gesagt, ich habe da eine These, nachdem du dir ja sicher warst und das ja schon komplett erzählt war, die Geschichte, Quan Neuer und Oliver Baumann ist die Nummer eins, dass Julian Nagelsmann jetzt kurz vor der Nominierung diesem Bekenntnis aus dem Weg geht. Das fand ich interessant.
Ja, weil Neuer dabei ist und er das erst den Betroffenen mitteilen möchte, weil es
stimmt. Ja, aber warum hat das denn nicht gestern oder vorgestern Oliver Baumann und Manuel Neuer mitgeteilt? Soll ich dir mal sagen, warum?
Ja.
Also ich glaube tatsächlich, dass diese Entscheidung bzw. dieses Thema noch einmal aufgegangen ist. Also erstmal eine Geschichte. Ich glaube auch, dass Manuel Neuer logischerweise natürlich nicht mehr der Manuel Neuer ist von, ne, und nicht nur 2014, sondern ne, der mittlerweile eben 40 Jahre alt ist und so weiter und so fort. Ich glaube tatsächlich, und das ist ja auch immer so diese Geschichte, die man erzählt, dass wenn man sagt, so, ob es jetzt ein Cristiano Ronaldo ist oder ein Alexander Bernardson oder wer auch immer, wer jetzt auf Manuel Neuer zuläuft, dass es schon einen Unterschied macht, in einer 1-gegen-1-Situation, ob du jetzt auf einfach von der Hybris auf Manuel Neuer zuläufst oder auf Oliver Baumann. Dass du, glaube ich, mit Manuel Neuer auch nochmal einen noch stärkeren Charakter verpflichtest. Dieses Argument, würde ich sagen, das lasse ich gelten. Wir können auch gleich nochmal über die Leistungsdaten bei der Torhüter im Hinblick auf die abgelaufene Saison schauen. Was ich tatsächlich glaube, ist Folgendes. Ich glaube, dass sich rund um den FC Bayern München eine ganz neue Situation aufgetan hat. Ich glaube, oder bin sogar davon überzeugt, hätte der FC Bayern München das Champions-League-Finale erreicht, was ja kurz bevorstand, und hätte möglicherweise Manuel Neuer mit dem FC Bayern München nochmal die Champions-League gewonnen, was ja realistisch war, dann hätte er seine Karriere beendet, komplett. Jetzt hat der FC Bayern München folgende Situation. Der Leihvertrag mit Alexander Nübel, der endet. Das heißt, der VfB Stuttgart wird ihn dann möglicherweise jetzt fest verpflichten oder geht woanders hin. Und du hast gleichzeitig möglicherweise eben einen Manuel Neuer, der eigentlich seine Karriere beenden wollte. Das heißt, du willst eigentlich Jonas Obig aufbauen und brauchst einen zweiten starken Torhüter. Jetzt ist die Situation, dass man irgendwie ja anscheinend an der Säbener Straße auch nochmal mit Manuel Neuer zusammengekommen ist und sich darauf verständigen konnte, quasi so als spielender Torwarttrainer gemeinsam mit Sven Ulreich nochmal ein Jahr dran zu hängen. Und das kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich erst in den vergangenen Tagen zum Vollzug gekommen ist. Das heißt, Manuel Neuer hat jetzt ganz frisch quasi zwischen Karriereende und nochmal ein Jahr dranhängen entschieden. Und das macht logischerweise jetzt auch für Julian Nagelsmann überhaupt nochmal eine weitere Option auf. Und ich glaube einfach, dass dieser Einfluss und vielleicht auch das Gedankenspiel mit diesen frischen Erinnerungen aus dem Real Madrid Hinspiel zum Beispiel oder vielleicht auch der ein oder anderen
PSG Rückspiel,
genialen Parade, Manuel Neuer, dann natürlich auch immer dieses Ding Bayern-Achse, Josua Kimmich, Jonathan Tah, die das kennen aus der Saison, aus dieser Megasaison, Goretzka, der im defensiven Mittelfeld
ist, ja Pavlovic, alles nachvollziehbar. So, ne?
Dass
der gesagt hat, hätte er aber auch schon im Mai kommen können,
im März kommen können. Aber ich glaube, da hat er eben diese Option nicht gehabt, weil er eben nicht wusste, er hat jetzt in der vergangenen Woche erst gewusst, dass Manuel Neuer sozusagen in der Theorie überhaupt zur Verfügung steht. Das heißt, für ihn hat sich jetzt erstmal noch so ein Schneeball in Bewegung gesetzt. Das ist, glaube ich, für Julian Nagelsmann jetzt überhaupt die Möglichkeit, nochmal über Manuel Neuer nachzudenken. Und deshalb vermeidet er das Dementi und kommt jetzt anscheinend ja offenbar mit Manuel Neuer wieder zusammen. Und das bringt ihn in diese Schwulitäten. Und deswegen komme ich zurück zu deinem Eingangssatz dazu. Hätte eigentlich einen Auftritt, um professionell zu werden, gestern absagen sollen.
Auf jeden Fall.
Also das ist meine These. Ich glaube wirklich, dass dieses Gedankenspiel mit Nübel, holst du Nübel zurück, dann setzt du den wieder Obig vor die Brust. Nee, holst du nicht. Das heißt, dieser Vertrag über diese 5 Jahre oder so, wo er jetzt irgendwie zweimal für die Bayern gefühlt gespielt hat, ist zu Ende. Du hast ganz klar Jonas Obig als den Mann der Zukunft und schaffst das mit Ulreich und Manuel Neuer zu reduzierten Bezügen, den da irgendwie noch ein bisschen aufzubauen. Gleichermaßen haben sie auch schon gesagt, Obig soll mehr Spiele bekommen. Das heißt, Neuer hängt noch ein Jahr dran und steht theoretisch eben jetzt bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist ja für Julian Nagelsmann möglicherweise jetzt dann auch die WM, wo er liefern muss, ne? Also an der jetzt bemessen wird.
Ja, aber für ihn ist es ja unerheblich, ob Neuer seine Karriere beendet oder nicht. Er hätte ihn ja so oder so für die Nationalmannschaft nominieren können und mitnehmen können, weil der ist ja nach einer gerade abgelaufenen Saison dann noch im Flow und ist ja noch kein Fußballrentner, ne? Ich glaube, es gibt 2 Gründe, weshalb sich Nagelsmann umentschieden hat. Er hat, genau wie wir ja auch, diese Champions-League-Spiele gesehen. Gegen Real Madrid und gegen Paris Saint-Germain. Er hat einen Manuel Neuer in Weltklasseform gesehen und er hat sich gedacht, ey, wenn er das auf diesem Niveau noch dermaßen drauf hat, für die paar WM-Spiele, ich glaube, es werden ja für die Deutschen maximal 5, Weil nach meiner Berechnung kommt es im Achtelfinale zum Duell mit Frankreich oder Brasilien und dann ist finito. Dann fliegen die Deutschen raus. Aber Nagelsmann geht wahrscheinlich von 8 Spielen aus maximal. Dann wäre Deutschland nämlich im Endspiel. Für die 8 Spiele kriegt ihr das auch nochmal so auf diesem Niveau hin. Das schafft er. Für diese 8 Spiele kriegen wir Neuer so hin. Er hat Wadenprobleme. Er ist ja auch jetzt wieder ausgewechselt worden gestern gegen Köln und gab ja angeblich eine MRT-Untersuchung. Sie wollen Neuer fürs Pokalfinale fit kriegen. Jonas Urbich hat in der abgelaufenen Saison immer mehr Spielzeit bekommen. Aber die beiden Spiele, die Top-Auftritte in der Champions League gegen Real und PSG, haben Nagelsmann dazu veranlasst, jetzt umzudenken. Das ist meine feste Überzeugung. Und nur diese beiden Spiele.
Ja.
Das ist keine Kampagne, die jetzt irgendwie am Ende aufgeht. Manchmal könnte man ja auch meinen, da hätten mehrere Seiten über Bande gespielt, um da jetzt keine Unruhe reinzubringen, schon in der laufenden Saison. Und wenn die Bayern die Champions League oder wenn die Bayern ins Champions League Finale gekommen wären und den Titel vielleicht geholt hätten, dann wäre Neuer der Vollendete gewesen. Ja, ich weiß, er ist schon Champions League Sieger geworden, er ist auch schon Fußball-Weltmeister geworden.
Doppelter
Champions. Aber ich glaube, er will nochmal die Chance nutzen, weil er weiß, in dieser Mannschaft steckt so viel mehr drin. Und es war ein ganz, ganz kleiner Schritt, der gegen PSG wahrscheinlich dann auch in der kommenden Saison einer der Hauptkonkurrenten gefehlt hat. Und aus diesem Erlebten heraus hat Neuer, glaube ich, den Ehrgeiz entwickelt, jetzt noch eine weitere Saison dran zu hängen beim FC Bayern. Und die Form in den beiden Spielen war gut. Wir können auch über das Hinspiel gegen PSG reden, über seinen krassen Patzer. Es gab übrigens auch ein paar andere Fehler in der Saison. Ich würde sagen, alles im Rahmen, aber die haben auch die menschlichen Züge von Manuel Neuer gezeigt. Die kamen mehr und mehr auch in dieser Saison zum Vorschein. Ich kann es aber verstehen, dass der wahrscheinlich immer noch einer der Top 3 Torhüter Deutschlands mit der tollen Vita, mit der Ruhe, die er gerade in diesen großen Spielen, in den K.O.-Spielen, wir haben es gerade gegen Real und PSG erlebt, ausstrahlt, dass er dann dabei ist und die Nummer 1 ist. Das kann ich verstehen. Neuer ist besser als Baumann. Aber das hätte man sich auch vorher schon denken können. Aber ich glaube, Nagelsmann hat diese beiden Spiele gegen Real und gegen PSG gebraucht, um dann auf diesen Trichter zu kommen.
Ja, ich stelle mir tatsächlich, und das ist ja aus der Sicht der ewigen Zweiten, so muss man sie ja nennen, das ist ja wirklich kaum bitterer zu beschreiben. Also ich stelle mir das so vor, dass so Michael Kraft, Marc-André Ter Stegen, Michael Rensing und wie sie alle heißen.
Über Ter Stegen reden wir gar nicht mehr. Der war ja
die erste Nummer 1 vorgesehen.
Haben, weißt du? Das kam ja auch noch dazu, ja. Ne? Die Verletzung, ja, von Ter Stegen. Was,
Wahnsinn,
für ein Schicksal.
Wahnsinn, ja.
Was für ein unglückliches Schicksal, ja, ist Marc-André Ter Stegen widerfahren. Ja, aber ich glaube, da wären wir dann am Donnerstag, wenn der Kader bekannt gegeben wird, Manuel Neuer auf der Liste der 26 WM-Fahrer finden. Baumanns Name wird dann auch dastehen, aber vielleicht hat er vorher auch schon in einem persönlichen Gespräch, dass es bis dahin ergeben wird, dem Bundestrainer mitgeteilt, ich stehe als Nummer 2 nicht zur Verfügung. Wobei, so schätze ich den gar nicht ein. So schätze ich den nicht ein. Der ist, glaube ich, loyal, das ist ein Teamplayer, aber enttäuscht wird er trotzdem sein, sonst wäre er kein guter Sportsmann.
Ja, natürlich. Also natürlich. Ich meine, das muss man natürlich auch sagen, durch diese ganze Konstellation, was meinst du, wie enttäuscht du wärst? Also wie enttäuscht ich wäre? Das ist ja keine Konstellation, die irgendwo im Drehbuch stand, dass Manuel Neuer zurücktritt, Marc-André Ter Stegen, das war ja für alle klar, der Thronfolger, der ja auch schon seit 10 Jahren da in Lauerstellung war und dass der sich dann jetzt nochmal so verletzt und Oliver Baumann, der ist da so reingerutscht, aber ich sag mal so, das hätte theoretisch ja auch dann trotzdem noch Alexander Nübel werden können oder Kevin Trapp. Also der ist da ja so ein bisschen so durchgesickert. Also natürlich durch Leistung, aber das war ja, wie gesagt, das war ja nicht irgendwo geskriptet und vorhergesehen, sondern das hat sich ja so ein bisschen mit Fügung so ergeben. Und jetzt bist du da mit einer Hand an der Eins und jetzt kommt wieder Manuel Neuer um die Ecke.
Noch ein Ding.
Ja.
Ist mir gerade erst eingefallen. Heute hat ja das bayerische Fernsehen die Meisterfeier des FC Bayern übertragen. Da hat Markus Othmar, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es nachgelesen, Manuel Neuer interviewt und es wurde vorher vereinbart, dass keine Frage zu diesem Thema gestellt wird. Erstmal ein Deal, auf ja, den ich mich vielleicht ja, als Fragensteller nicht unbedingt ah, eingelassen hätte. Aber auch das zeigt doch, dass die Geschichte so heiß ist. Ja. Und Neuer hatte keinen Bock, so eine ähnlich stammelige Antwort wie Nagelsmann gestern von sich zu geben, wobei Nagelsmann nicht gestammelt hat, der hat das ja versucht, unterhaltsam immer wieder auf seine witzige Art und Weise zu beantworten und so den Fragen des Moderators Jochen Breyer auszuweichen. Und Uli Hoeneß hat auf die Frage, glaube ich, irgendwie so mit dem Grinsen gesagt, auf die Idee hätte er auch schon früher kommen können. Und da hat Hoeneß einen Punkt. Dass Neuer ein Weltklasse-Torhüter war, ist und auch sein kann, Das hätte Nagelsmann auch schon im Anfang des Jahres wissen können. Da hatte er noch nicht diesen Beleg, den es in den Champions League-Spielen gegen Real und PSG gab. Aber er hätte ahnen können, dass der doch ziemlich talentiert ist.
Ja, definitiv. Ja, neue Situationen tun sich auf. Julian Nagelsmann kann es natürlich dahingehend trotzdem für sich rechtfertigen, indem er ja auch gesagt hat, er möchte mehr und mehr nach dem Leistungsprinzip, pass mal auf, genau wird es, so wird es auch kommen, aufstellen. Und das würde dann schlussendlich wahrscheinlich für Manuel Neuer sprechen. Aber es ist schon trotzdem sehr skurril, weil es ja trotzdem von einer unfassbaren Inkonsequenz lebt.
Absolut. Ich glaube, wir werden in der kommenden Anstoßfolge reichlich Zeit haben, um dann über den feststehenden WM-Kader zu diskutieren. Wahrscheinlich mit Manuel Neuer.
Wo bist du kommendes Wochenende?
Du wirst lachen, in Greifswald.
Echt?
Tag der Amateure. Das ist ja das, das sind ja die ganzen Finals, Endspiele, die es im Landespokal gibt. Großer Fußballtag in der ARD, bevor dann das Pokalfinale zwischen den Bayern und Stuttgart ausgetragen wird. Da bin ich im Rahmen einer Konferenz mit mehreren Spielen, die parallel stattfinden, in Greifswald.
Gegen?
Da spielt natürlich der SV Pasto gegen Hansa Rostock.
Ah, wirklich?
Ja, da bin ich.
Das finde ich gut. Ich bin kommendes Wochenende in Berlin. Mehr dazu kann ich dir möglicherweise kommenden Montag oder Dienstag. Montag wahrscheinlich nicht. Montag ist ja Pfingstmontag.
Ja, ich kann immer.
Du kannst immer, okay. Ja. Du wartest hier auf mich, ja?
Ich warte jetzt auch sonntags immer. Wann ruft er endlich an?
Wann kommt er
hier
vorbei?
Wann vibriert das Handy endlich? Wann kommt die WhatsApp von Fabian? Wann wollen wir aufzeichnen? Also nächste Woche bist du unpässlich oder was sollte das eben heißen?
Ich weiß noch nicht genau, ob ich am Montagabend schon wieder da sein werde oder erst am Dienstagmorgen, aber das werde ich dir dann rechtzeitig sagen und euch natürlich auch.
Ja, ihr werdet es erfahren. Wenn ihr nämlich die Push-Up-Mitteilung, die Glocke betätigt habt, dann erscheint auf eurem Handy sofort eine Nachricht, wenn eine neue Anschlussfolge veröffentlicht worden ist. Und diese Nachricht werdet ihr auch in Kürze sehen, wenn ihr die Glocke betätigt habt. Anstoß-Podcast bei Instagram. Wichtiger Hinweis, ihr könnt uns kommentieren und auch bei Spotify und natürlich bei Apple Podcasts. Und gerne auch die alte große Postkarte, die kommt auch immer an.
Ich möchte noch eine ganz kleine Aufgabenstellung für dich hinten raus. Jeder noch zwei unwahrscheinliche Spieler, bei denen er aber glaubt, dass sie auf der 55er-Liste sind. Ich sag zum Beispiel, Nikolai Rehmberg ist drauf.
Auf der 55er-Liste? Ja. Aber die werden wir ja nie erfahren.
Nee, genau. Aber ich sag, Nikolai Rehmberg ist drauf.
Aber was soll das denn? Die werden wir nie erfahren.
Nein, aber sagst du irgendwie, wo du sagst, das könntest du dir vorstellen.
Stefan Effenberg.
Nein, schon realistisch. Wer zum Beispiel könnte noch ein Torhüter sein?
Aber realistisch.
Könntest du sagen, Kevin Trapp ist auch drauf.
Nein.
Bernd Leno.
Der spielt ja gar nicht.
Naja, aber wenn du eine 55er-Liste hast, dann brauchst du ja so.
Auf jeden Fall nur Atubolo. Also nach der Freiburger Saison. Matthias Ginter ist auch kein unwahrscheinlicher Name, ist drauf. Philipp Treu. Ich sag, Philipp Treu ist drauf.
Wirklich?
Ja.
Philipp Treu?
Philipp Treu.
Anton Stach?
Ja, der hat ja zuletzt.
Sie verletzt jetzt gerade, ne?
Philipp Treu ist Stammspieler beim Europa League-Finalisten und beim SC Freiburg gesetzt. Also der ist drauf, mit Sicherheit.
Ja, und so weiter und so fort. Wir werden
das weiß ja nur der Teammanager, der wirklich drauf ist. Wir wissen es erst recht nicht.
Julian Nagelsmann weiß es auch
nicht. Der weiß es nicht. Oder auch doch. Aber der hat ja gestern auch so ein bisschen geflunkert, glaube ich, ne?
Ich glaube auch. Was sagen wir am Ende? Gracias de nada. Danke für nichts.
Ja, Albert Riera, genau. Schön, dass du da warst, aber schön, dass du auch wieder weg bist. Schön, dass ihr dabei gewesen seid, hier live im Podcast-Keller zugegen, um diese Folge mit Fabian Wittke und Michael Augustin anzuhören. Es ist immer noch Sonntag, aber wenn die Folge erscheint und ihr sie vielleicht hören werdet, ist dann vielleicht sogar schon Montag, wer weiß. Kommt gut in die neue Woche. Tschüss.
Ja, kommt gut in die neue Woche, ein neues Lebensjahr beginnt und ich freue mich. Vorne Hände, oben die Hände, unten die Hände. So, wir tanzen im Kreis. Macht's gut. Tschüss, tschüss.
Anstoß, der Fußballpodcast.